Ja, also erstmal gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch. Es ist bitter nötig, in diesen Zeiten einen anderen Blick zu haben. 1. Korinther 16 ist die Jahreslosung. Es ist das Jahr 55 nach Christus. In der antiken und griechischen Hafenstadt Korinth weht schon ganz früh am Morgen ein warmer Wind vom Meer her durch die engen Gassen und trägt die Stimmen von dem Hafen herüber. Es riecht nach Salzwasser. Es herrscht schon früh morgens ein buntes Treiben in der Stadt. Die Geschäfte im Jahr 55 florieren in Korinth. Der Handel blüht. Die Stadt ist verkehrstechnisch ein Knotenpunkt, an dem See- und Landwege ineinander übergehen. Korinth ist zu dem Zeitpunkt gerade mal als Stadt 99 Jahre alt. Menschen aus aller Herren Länder haben sich da angesiedelt. Es fehlen aber so die Alteingesessenen, die bodenständige Bevölkerung. Es ist eine reiche, pulsierende Handelsstadt mit viel Lebensfreude, mit viel Freiheit. Und das führt zu einem dekadenten, lockeren Leben, das sogar zu einem Sprichwort damals wird. Korinthisieren, also wie ein Korintherleben, bedeutet, ein zügelloses Leben zu führen. Und in dieser Stadt ist deshalb nahezu alles zu finden. Hier treffen nicht nur alle möglichen schrägen Typen, die das Meer ans Land gespült hat. Hier endet für manche auch eine lange, entbehrungsreiche Reise. Und für viele fällt jetzt jedes Tabu und jede Grenze. Über der Stadt ragt der Akro-Korinth auf, ein Hügel, auf dem sich der Tempel der griechischen Liebesgöttin Aphrodite befindet. Dort machen so ungefähr 1000 sogenannte Priesterinnen den Tempelbereich zu einem antiken Rotlichtviertel. Korinth im Jahr 55, das ist so wie St. Pauli, ist so wie die Reeperbahn der antiken Welt. Das Leben pulsiert also in der Stadt, aber hier vermischen sich Religion und Triebbefriedigung, hier knallen kulturelle Welten aufeinander. Griechisch-philosophisches Denken trifft hier auf jüdisch-orientalisch geprägte Kultur. Und mitten in diesem Wirrwarr, diesem Gewühl von Menschen, von Lüsten, von religiös-philosophischen Denkweisen, lebt im Jahr 55 eine gar nicht so kleine christliche Gemeinde. Sie trifft sich regelmäßig in einem privaten Haus irgendwo am Rand von Korinth. Christen und suchende Menschen kommen aus unterschiedlichsten Vierteln aus dieser Stadt dort zusammen. Menschen, wie sie verschiedener gar nicht sein können, die einen reich, die anderen bettelarm. Die einen schwarz, die anderen weiß. Afrikaner, Asiaten, Europäer. Alle mit ihrer ganz eigenen Sprache, mit ihrer eigenen Hintergrundskultur und darüber hinaus mit den unterschiedlichsten christlichen Prägungen und ethnischen Überzeugungen. Dabei berufen sich die einen auf einen christlichen Lehrer namens Apollos, der mit philosophisch-rationalen Argumenten den Glauben erklärt. Und die anderen berufen sich auf die Botschaft von Paulus und das Evangelium von der Gnade Gottes. Und wieder andere berufen sich nur auf sich selbst und ihre Theologie, die sie sich so zurechtgemacht haben. Gewollt und ungewollt kratzt das am Zusammenhalt. Sie können sich im wahrsten Sinne des Wortes gelegentlich einfach nicht riechen in dieser Gemeinde. Die einen rümpfen die Nase über die anderen. Statt Liebe erleben die Besucher der Gemeinde eher Gleichgültigkeit. Der ganze fromme Laden in Korinth steht kurz davor, auseinanderzubrechen. Alles gar nicht so weit weg von unserer Situation heute in unseren Gemeinden und Kirchen, oder? Als die Gemeindemitglieder in Korinth an jedem Morgen im Jahr 55 den Versammlungsort erreichen, erwartet sie eine Überraschung. Ein Schreiben ist eingetroffen. Ein Brief des Apostel Paulus. Und Paulus kennt die Gemeinde gut. Paulus hat die Gemeinde ja erst vor 5 Jahren gegründet. Paulus wurde ja von Gott durch einen Traum von Asien nach Europa geführt, in Apostelgeschichte 16, und hat dann in Korinth angefangen, die gute Nachricht von Jesus zu predigen. Und das Wunder passiert, eine große Gemeinde entwickelt sich. Dann war er irgendwann weitergezogen. Aber überboten ist er immer mit der Gemeinde in Korinth eng in Verbindung geblieben, weil diese Gemeinde liegt ihm am Herzen. Er liebt sie und gleichzeitig leidet er an ihr. Am Anfang war da wie so oft alles Liebe, Freude, Eierkuchen. Und schon bald merken die frisch Bekehrten auch in der Gemeinde, dass dieses neu erlangte Leben mit Christus nicht von alleine weiter wächst. Unsere alte Natur ist ja durch die Wiedergeburt nicht einfach abgeschnitten, sondern sie macht sich je nach Art und unserem Charakter immer wieder bemerkbar. Wie sagt Luther das so schön? Der alte Adam wurde bei der Taufe ersäuft, aber das Biest kann schwimmen. Die Nachfolger Jesu in Korinth machen genau diese Erfahrung. Im Laufe der Zeit zeigen sich deshalb immer mehr Schwierigkeiten im Zusammenleben innerhalb der Gemeinde. Und da ging es nicht um Gesetzlichkeit wie in anderen Gemeinden, wie zum Beispiel in Galatien oder in Kolossea, sondern im Gegenteil, es ging um zu große Freiheit. Alles steht mir frei, lautet da die Losung in Korinth. Das in dieser Welt konkret gelebte Leben ist doch gar nicht mehr relevant. Ich bin doch Christ geworden. Erkenntnis ist wichtig. Gaben sind wichtig. Das Prophetische ist wichtig, aber doch nicht das tägliche Leben. Warum nicht alle meine Bedürfnisse befriedigen, auch wenn es anderen Menschen vielleicht schadet? Warum nicht Opferfleisch essen? Ich weiß doch, dass es die Götter gar nicht gibt. Warum nicht einfach meine Schwiegermutter heiraten? Ist doch kein Problem. Der Blick auf die Tiefe der Sünde und die Verlorenheit der Menschen ging verloren. Das Kreuz Jesu wurde auf einmal unwichtig. Statt Jesus wurde die Freiheit gehuldigt. Bloß keine Enge, bloß nichts Konkretes, bloß keine Regeln. Und deshalb kämpft Paulus hier so leidenschaftlich um die Art und Weise, wie die Christen in Korinth ihren Glauben konkret leben. In seinem Brief malt Paulus den Korinthern vor Augen, wie anders sie leben können. Er argumentiert, er begründet, er versucht den Christinnen und Christen in Korinth zu erklären, bevor ihr euch an euren Unterschiedlichkeiten aufreibt, und nur noch auf das guckt, was euch unterscheidet, guckt doch bitte mal auf das, was euch verbindet. Denn im Kern gehört ihr trotz all eurer Unterschiede zusammen. Ihr seid alle Teil an dem einen Leib Christi. Und alleine das soll doch euer Handeln bestimmen. Nicht eure unterschiedlichen Sichtweisen. Jesus Christus ist es, der euch alle verbindet. So unterschiedlich ihr auch seid, er ist es, der euch alle ja mit Gott versöhnt hat, der euch alle eure Schuld vergibt, der euch alle liebt, egal wie ihr auch immer seid. Diese Liebe Jesu ist es, die euch verbindet, die euer Leben prägt und die dann auch nach außen aus jedem Knopfloch strahlen sollte. Darum, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ob die Korinther das begriffen haben? Dieter Braun schreibt zu Recht, rund 1970 Jahre später scheint es so, als habe sich nichts geändert. Und ich kann das tatsächlich an vielen Beispielen auch bestätigen. Es stimmt, wir beäugen uns teilweise immer noch, schlagen uns unsere Überzeugungen und Prägungen um die Ohren, grenzen uns voneinander ab, verzetteln uns auch in der heutigen Zeit bei heiß umstrittenen Themen unserer Tage und neigen dazu, völlig zu vergessen, dass wir trotz aller Unterschiede, trotz aller minimalen Unterschiede manchmal, alle zu dem einen gehören, nämlich zu Jesus Christus. Und dabei haben wir doch allen Grund, ganz anders zu leben, sodass immer mehr Menschen das auch spüren. Alles, was wir tun, ist durchdrungen von dieser einen Liebe, die Jesus zu uns hat. Und ich habe gedacht, bevor wir dieses Jahr starten, in 2024, bete ich erstmal für uns als Gemeinde. Und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir von Herzen für unsere Gemeinde. Ich danke dir für jeden Menschen, der heute Morgen hier ist. Und Herr, ich bete für unsere Gemeinde. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest, dass du mir die Augen öffnest. Wir wollen uns nicht auf unterschiedliche Überzeugungen und Prägungen und kontroverse Themen konzentrieren, Herr, sondern wir wollen uns auf dich konzentrieren und was du für uns am Kreuz gemacht hast. Du hast gesagt, dass du immer noch mehr bereit hast. Und ich danke dir, dass du mein Leben und unser Leben in 2024 verändern willst, dass wir alle in lebendiger Teil von dieser Gemeindefamilie hier sein dürfen. Und das trotz all unserer Unperfektion und all unserer Fehler. Hilf uns, Einheit zu leben. Vorbilder in Liebe und Güte und Verständnis füreinander zu sein. Herr, wir können das nur durch dich. Und deshalb lass uns deine Vision für unser Leben und unsere Gemeinde verstehen. Und Herr, zieh uns näher zu dir. Zeig uns deine Herzensanliegen, Herr. Ich danke dir, dass es hier so viele Menschen gibt, die heute hier sind und die sagen, Jesus, du kennst mein Herz, du weißt, wie ich empfinde. Also wenn du mir was zeigst, ich will es tun. Und ich danke dir, dass dieser Gehorsam zu Wundern führen wird und zur Veränderung. Wir bitten dich, Herr, dass du unsere Gemeinde in 2024 wachsen lässt, dass du unsere Kleingruppen segnest. Ich bete, dass du viele neue Menschen berufst, hier in Gladenbach-Monshausen deine Kirche zu bauen. Und ich bete auch für jeden Mitarbeitenden, für jeden Leitenden hier in der Gemeinde um Ermutigung und um Kraft. Wir lieben dich, Herr, und wir wollen dir von ganzem Herzen nachfolgen. Amen.
Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Große Worte sind das vielleicht zu groß für mich. Wie oft scheitere ich daran, werde diesem Anspruch nicht gerecht. Ich liebe nicht, sondern bin gleichgültig. Ich gehe nicht auf andere zu, sondern ziehe mich zurück. Ich verzeihe nicht, gehe nicht voran, sondern bin gefangen in dem, was war. Doch dann schaue ich auf Jesus, sehe die Liebe, die er gelebt hat. Für mich mögen die Worte zu groß sein, aber nicht für ihn. Weil uns in seiner Liebe Gott selbst begegnet. Und diese Liebe ist stärker. Sie überwindet Gräben, sie macht Wunden heil. Diese Liebe verändert. Es kommt nicht darauf an, meine Liebe zu leben, sondern seine. Weil es seine Liebe ist, die Kraft gibt, aufzubrechen. Aufzubrechen aus dem, was uns festhält und lähmt. Aufzubrechen hin zu anderen. Selbst zu dem, mit dem ich eigentlich fertig bin. Selbst zu der ich nicht mehr in die Augen sehen kann. Seine Liebe hat die Kraft, verkrustete Herzen aufzubrechen. Nicht um große Worte geht es hier, sondern um eine Liebe, die Leben verändert.
Paulus macht sich gewaltige Sorgen. Er wird angefeindet, er wird in Frage gestellt, er wird beschimpft. Er muss sich mit der Unwilligkeit der Korinther, die Auferstehungsbotschaft wirklich zu glauben und in allen Konsequenzen ernst zu nehmen, rumschlagen. Er fragt sich, wie sie trotz aller Erkenntnis, trotz all der Fülle der Geistesgaben so fleischlich solche Kinder geblieben sind, die vom eigenen Ich bestimmt werden. Und die Antwort lautet, wie sie das Wort vom Kreuz aus der Mitte geschoben haben und mit allerlei anderen Themen ersetzt haben, weil sie das gemacht haben. Deshalb muss Paulus diesen Brief schreiben. Und deshalb fasst er am Schluss seines Briefes einfach das Allerwichtigste nochmal zusammen. Und das will ich euch mitgeben für das neue Jahr. Einen Vers vorher auch schon. Da steht, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was für eine Botschaft für die Gemeinde im Jahr 2024. Seid wachsam. Seid wachsam, Luther übersetzt, wachet, gemeint ist, seid aufmerksam, Augen auf, bleibt in Bereitschaft. Warum und wofür? Einige Bibelstellen, Matthäus 26, Vers 41, bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Oder 1. Petrus 5, seid nüchtern und wachsam, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Wachsamkeit ist von immenser Bedeutung für unseren Glauben. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum, sondern wir werden bedroht, wir werden gefährdet von dem, der nicht will, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Im Glauben leben heißt nicht schwärmerisch zu sein oder seinen Träumen nachzuhängen oder auch nicht sorglose Schläfrigkeit, sondern sich bewusst zu sein. Und wir haben vor ein paar Wochen ja darüber geredet, hallo, es ist Krieg. Wir haben unser Ziel noch nicht erreicht und der Feind möchte uns noch immer besiegen und wenn es nicht gelingt, dann will er uns wenigstens gefangen nehmen. Darum Augen auf, bleibt wachsam, wachsam bleiben. Auch damit wir fit sind für das, was auf uns Christen zukommen wird. Aber auf was sollen wir achten? Achte darauf, dass du im Gehorsam gegenüber Jesu Worten lebst. Das bedeutet natürlich auch immer wieder nachlesen. Was möchte Gott von mir? Und wenn du nicht gerne liest, dann kannst du die Bibel auch über die Holy Bible App dir vorlesen lassen. Machen Conny und ich immer, ja. Da sind immer unterschiedliche Stimmen, das ist ganz cool, ja. Also kann man sich auch vorlesen lassen. Und die Frage ist, kennst du wirklich das wichtigste Gebot, was Jesus uns erklärt? Kennst du die Jesusworte, die sich auf das Miteinander beziehen? Fragst du dich in regelmäßigen Abständen, wie es damit in deinem Leben aussieht? Hast du ein waches Gewissen? Das gilt ja vor allen Dingen für die von uns, die durch Ungehorsam und nicht so genau nehmen von Gottes Wort ihr Gewissen so ein bisschen eingeschläfert haben, dass du gar nichts mehr spürst. Ohne waches Gewissen setzen wir halt unsere geistliche Wahrnehmungsfähigkeit aufs Spiel. Ich will das ganz klar ausdrücken, Gehorsam gegen Gott ist ja keine Option, sondern es ist ein Zeichen unserer Zugehörigkeit zu ihm. Ein Zeichen seines Herrseins über unser Leben und letztendlich der Ausdruck auch unserer Liebe zu ihm. Und es gibt ja nicht nur die, die ihr Gewissen eingeschläfert haben, sondern es gibt auch die, die ein übersensibles Gewissen haben. Und dir will ich heute Morgen sagen, Selbstverdammnis ist nicht angebracht. Du brauchst die Schuld nicht selber zu tragen, weil wir haben gerade daran gedacht, weil Jesus für dich gestorben ist. Der Weg führt zum Kreuz. Jesus hat das alles schon getragen. Alles, was du getan hast, was du tust und was du in Zukunft tust. Das Zweite, was ich euch mitgeben will, ist, steht fest im Glauben. Hier geht es nicht um Standfestigkeit, sondern es geht um so ein Verwurzeltsein in Jesus. Rechnest du in allen Lebenslagen mit ihm? Weil das führt ja, wenn du das tust, zur Sicherheit und Stabilität in deinem Leben, zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Aber weiß ich denn überhaupt, was ich glaube? Habe ich meine Seele, meinen Verstand mit Wahrheiten oder mit Lügen über das Wort Gottes gefüttert? Oder werde ich nur von Gefühlen geleitet vielleicht? Ich möchte deshalb auch in diesem Jahr, und wir wollen, dass die Grundfragen des Glaubens mit euch ins Gespräch kommen. Ich lade dich zu 4 Abenden ein, wir nennen das 3 Fragezeichen, dabei zu sein, über offene Glaubensfragen miteinander ganz vertraulich in einer kleinen Gruppe ins Gespräch zu kommen. Melde dich einfach bei mir, wenn du Interesse daran hast. Wenn du sagst, hey, ich bin da auf dem Weg, ich bin so ein Suchender, ich will mehr über Gott wissen, mich interessieren da Dinge. Kannst du mir das nochmal erklären? Können wir darüber nochmal reden? Das habe ich nicht verstanden. Dann komm einfach zu diesen 4 Abenden und melde dich bei mir. Auch hier nochmal ein Bibeltext, 1. Korinther 15. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Und das Dritte ist, seid mutig, seid stark. Ich weiß nicht, ob euch die Slogans bekannt vorkommen. Das sind ja keine Worte aus einem griechischen Denken, ich schaffe das auch allein. Sondern Paulus zitiert hier tatsächlich aus dem Alten Testament, Psalm 31 zum Beispiel. Euer Herz sei stark und unverzagt, ihr alle, die ihr wartet auf den Herrn. Oder 2. Samuel 10, sei getrost und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Also Joab, der Heerführer Davids, sagt diese Worte zu seinem Bruder Abisai, als sie gemeinsam gegen die Ammoniter und Aramäer kämpfen und dann auch gewinnen. Und das Beste, das Original, kommt zum Schluss aus Josua 1. Gott sagt diese Worte zu Josua: sei mutig und stark, denn du sollst diesem Volk das Land zum Besitz geben, von dem du weißt, ich habe ihren Vätern geschworen, es ihnen zu geben. Sei nur mutig und stark und achte genau darauf, dass du ganz nach der Weisung handelst, die mein Knecht Mose dir gegeben hat. Habe ich dir nicht befohlen, sei mutig und stark. Fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir bei allem, was du unternimmst. Sei mutig, sei stark. Das Wort mutig bedeutet, agiere wie ein Mann, auch übersetzt, sei mannhaft. Ja? Also wenn wir uns Josua dazu angucken, dann fallen uns Parallelen zu unserem eigenen Leben in Jesus auf. Gott fordert uns ja auch dazu auf, mutig und stark zu sein. Und zwar jeden, Mann und Frau, Erwachsener und Kind. Und weil Gott hinter Josua und auch hinter dir steht, ist es möglich, auch im Jahr 2024 stark zu sein. Mit ihm ist das möglich. Wenn Josua das nicht ernst genommen hätte, wäre das gleichbedeutend gewesen mit: Ich traue dir das nicht zu, Gott. Auch wir haben, glaube ich, im Jahr 2024 Land einzunehmen, das uns verheißen ist. Jeder, jede sein eigenes. Und Gott ruft dir zu: Sei mutig und sei stark. Außerdem erklärt er, wie sich dieses mutig und stark sein entwickelt. Einerseits: Achte auf deine Gesundheit, schau, dass du gesund lebst. Schlafe genug, iss genug, beweg dich, halte den Sabbat. Eins ist Gott ganz wichtig, dass wir unsere Auszeit, unsere Begegnungszeit mit ihm einhalten. Achte auf deine Gedankenwelt. Welche Gedanken lässt du zu? Welche stoppst du rechtzeitig? Ermutigst du dich selbst, indem du dich auf Gottes Versprechen und Zusagen ausrichtest, oder ziehst du dich selbst in den Dreck? Weißt du eigentlich, was deiner Seele gut tut? Beachtest du deine Seele überhaupt? Kennst du dich selbst? Ein Zitat aus der Wuppertaler Studienbibel, da steht: Gerade der Glaubende ist nicht weichlich, sondern mannhaft, nicht schwächlich, sondern stark, nicht vorsichtiges Ausweichen oder ängstliches Zurückweichen, sondern mannhafte Kraftentfaltung durch den Glauben ist Sache einer Gemeinde Jesu. Und das vierte ist, und das ist die Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dass es überhaupt kein Gegensatz zu dem vorherigen, zu dem mutig und stark sein, denn wirkliche Liebe ist ja nicht Schwäche und Gutmütigkeit und feiges Beschwichtigen und Beschönigen, weil Liebe will mit ganzem Ernst, mit ganzem Einsatz das echte Leben vom anderen. Denn anders wäre das wertlos, wenn nicht die Liebe alles prägen, alles regieren würde. Wie hauchdünn kann der Grat zwischen Liebe und Machtausübung natürlich sein. Ihr erlebt das als Eltern, wir erleben das als Kinder, auch in Gemeinden, wenn in Amt, wenn in Dienst, wenn in Stil zur persönlichen Herzenssache wird, dass kein Raum bleibt mehr für andere Sichtweisen. Das gibt's ja. Wie schnell verschwimmen dann die Grenzen zwischen leidenschaftlichem Engagement für die Gemeinde und Durchsetzung von Eigeninteressen, oft als selbstloser Dienst getarnt. Hier steht, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Meint nicht, dass der Mantel der Liebe alle Konflikte zudeckt. Jesus hat ja überraschend und provozierend gelebt und auch gehandelt. Jesus hat keine Auseinandersetzung mit religiösen Führern gescheut, die ja auch auf das Wort Gottes geachtet haben, die das auch geliebt haben, aber die Menschen, die das nicht konnten, verachtet haben. Die haben gesagt, ja, wir lieben das, aber du kannst das irgendwie nicht, du kriegst es nicht hin, deshalb verachten wir dich. Aber genau für die schlägt das Herz von Jesus, auch heute. Und seine Liebe eröffnet Schwächen und Gescheiterten Räume neu anzufangen. Und sie knackt auch richtig harte Schalen. Paulus hat zeitlebens darunter gelitten, wie weit ist doch klar und geht klar auseinanderliegen. Und seine Erkenntnis fasst er in dem Hohelied der Liebe zusammen und damit endet die Predigt. Er schreibt in 1. Korinther 13, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Amen.